Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Die Schule wird digital, aber eben nicht, weil in Deutschland ein Innovationsboom ausgebrochen ist, sondern wegen der Corona-Krise.
Weil nämlich, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern, auch der Schulbetrieb vor Ort weitgehend eingestellt worden ist, zumindest bis letzte Woche, als allerdings nur in Nordrhein-Westfalen wieder erste Schulen geöffnet wurden. Über diese Öffnung wird gerade intensiv diskutiert. In den Wochen zuvor aber war klar, Kommunikation zwischen LehrerInnen und SchülerInnen an einem realen Ort, an dem alle zusammenkommen können, das kann und wird nicht stattfinden.
Und da liegt es ja eigentlich total nahe, dass man sagt, digitale Plattformen, Werkzeuge und Kommunikationsmittel, das muss doch jetzt die Lösung sein.
Ja, könnte man ausrufen. Gott sei Dank gibt es die Digitalisierung. Andererseits mal kurz weitergedacht. Deutschland ist im Bildungsbereich nicht gerade als Digitalisierungsvorreiter bekannt. Lange ist nichts oder wenig passiert. Zuletzt gab es vor allem Diskussionen um den sogenannten Digitalpakt Schule, der Fördermittel und Konzepte bringen sollte, aber der immer wieder kritisiert wurde und unter anderem wegen des Kompetenzgerangels zwischen Bund und Ländern eher zögernd läuft. Markus, du hast sowohl mit Vertreterinnen der Schülerinnen und Expertinnen gesprochen. Wie schätzen die die Situation ein?
Also ich habe zum Beispiel mit Johanna Börgermann gesprochen, Vorstandsmitglied der Landesschülerinnenvertretung Nordrhein-Westfalen. Und als ich sie gefragt habe, wie ihr Fazit nach den letzten Wochen erstmals digitaler Bildung aussah, hat sie jetzt allererstes auf ein ganz großes systemisches Problem an diesem ganzen Konzept aufmerksam gemacht.
Das kann man ganz, ganz schlecht generalisieren, weil man ja ganz klar die soziale Ungleichheit hier in NRW noch größer denn je zuvor hat, weil SchülerInnen, die digital gut ausgestattet sind, natürlich einen leichteren Zugang zu ihrer Bildung hatten als SchülerInnen und Schüler, die nicht aus einem digitalen Zuhause stammen oder die vielleicht einfach Probleme hatten, an die Materialien zu kommen. Dann muss man noch unterscheiden zwischen leistungsstark, leistungsschwach. Jeder hat andere Arten zu lernen. Das heißt, die Voraussetzungen, wieder in die Schule wieder zu gehen, sind noch viel verschiedener und größer, als sie eh schon sind.
Bestehende soziale Ungleichheiten werden durch das Lernen zu Hause und den Einsatz der digitalen Mittel also erstmal sogar verstärkt. Man muss die Endgeräte zu Hause haben. Gerade in einem Haushalt mit mehreren Kindern kann das schwierig werden, weil dann jedes eins braucht. Eigentlich ist man darauf angewiesen, dass die Eltern unterstützen. Aber was, wenn die gar keine Zeit haben, weil sie auch zu Hause sind, aber eben arbeiten müssen? Und das lässt sich jetzt auch nicht so ganz einfach klären, diese ganzen Probleme. Hier in Berlin, nur um also ein ganz konkretes Beispiel zu sagen, 6 Wochen nach der Schulschließung laufen jetzt die Maßnahmen erst an, um Kinder mit Geräten auszustatten. Und da geht es nur um die Hardware, also ein offensichtlich klärbares Problem.
Okay, hat ganz schön gedauert. Aber um es mal zynisch oder vielleicht provokativ zu fragen, Markus, man könnte jetzt auch sagen, damit das Problem überhaupt deutlich wird, muss Bildung ja erstmal digital stattfinden. Also man muss sozusagen erstmal sozusagen gegen die Wand fahren, um zu merken, was man eigentlich braucht.
Man muss erstmal ein Auto haben, um gegen die Wand zu fahren.
Wie sieht es denn da aus? Gibt es da ein einheitliches Konzept, wie die Kommunikation und der Unterricht zwischen den Lehrerinnen und Schülerinnen aussehen soll?
Also die private Erfahrung sagt nein, aber ich wollte es natürlich auf eine größere Ebene heben. Ja. Ich habe das eben mit den LandesschülervertreterInnen gesprochen und dazu nicht nur mit Johanna Börgermann aus Nordrhein-Westfalen, sondern auch mit Miriam Weber aus dem Landesvorstand der LandesschülerInnenvertretung Rheinland-Pfalz. Und hören wir mal beide. Zuerst Miriam Weber.
Jede Schule hat ihr eigenes individuelles Konzept und eigentlich auch jede Lehrkraft. Also es ist eigentlich den Lehrkräften immer individuell überlassen, wie sie in Kontakt mit den SchülerInnen treten. Manche wollen auch nur per Mail Kontakt haben. Es ist komplett unterschiedlich.
Es gibt Lernplattformen oder Schulplattformen, auf denen man Online-Unterricht darstellen kann. Es gibt auch Lehrerinnen und Lehrer, die haben sich für Videokonferenzen entschieden. Das ist aber die Minderheit. Und es gibt aber eben auch Schülerinnen und Schüler, die kriegen ihre Aufgaben nur per Mail. Dann ist da die Kommunikation natürlich schwerer und die Möglichkeiten sind einfach nicht so groß. Aber solange die Schulen nicht die Möglichkeiten haben, sich diese Plattformen zu holen und die Lehrerinnen und Lehrer auch keine digitale Ausbildung haben, kann man eben auch nicht mehr erwarten.
Und hier werden jetzt ganz schnell 2 Sachen sichtbar. Erstens, es gibt kein einheitliches Konzept, nicht mal auf Schulebene, oft nicht mal auf der Ebene eines Klassenverbandes. Es ist eher die Regel, dass eine einzelne Schülerin mit jedem Lehrer irgendwie anders kommuniziert. Und zweitens, die SchülervertreterInnen sehen die Ursache ganz klar darin, dass die Digitalisierung verschlafen wurde, politisch, aber auch persönlich, wie Miriam Weber nochmal bekräftigt hat.
Es werden komplett unterschiedliche Lernplattformen genutzt. Manche machen Videounterricht, manche nicht. Zum Beispiel an meiner Schule, die Lehrkräfte sind komplett mit dem Internet oder mit Computern an sich überfordert, haben sowas teilweise gar nicht irgendwie großartig zu Hause und müssen dann sich erstmal damit zurechtfinden, überhaupt sowas mal großartig anzuschalten oder sich eine E-Mail-Adresse zuzulegen.
Weil wir eben Digital Natives sind, unsere Generation, und Lehrerinnen und Lehrer, die eben schon der älteren Generation angehören, das sind Digital Foreigners oder Digital Immigrants. Da fehlt einfach auch die Ausbildung vorher. Das ist auch ein ganz starker Kritikpunkt, dass Lehrerinnen und Lehrer da jetzt einfach reingeworfen wurden.
Börgermann sieht da also einen regelrechten Generationenkonflikt, den man auch gar nicht dem einzelnen Lehrpersonal vorwerfen kann, sondern der politisch verursacht wurde. Was ich bedrückend fand, ist, wenn man auf dieser Ebene jetzt nachfragt, also abseits von der individuellen, dann macht es fast gar keinen Sinn, über konkrete Angebote und Plattformen überhaupt erstmal nachzudenken, weil schon vorher die Lücken und die Klüfte so unfassbar groß sind.
Ich ziehe mal nach diesen wenigen Breitbandminuten ein erstes kleines Zwischenfazit oder wage mich. Bildung über digitale Wege ist momentan keine echte Alternative. Sieht erstmal bis hierhin so aus, würde ich sagen.
Man muss immer sagen, im Großen und Ganzen. Ne? Im Einzelfall kann man Glück haben, engagierter Lehrer, der die Plattform versteht und so weiter und so fort, aber im Großen und Ganzen ja.
Okay, ich mache mal eine kurze inhaltliche Abzweigung. Mhm. Ich hatte schon gesagt, die Schulöffnungen gibt es jetzt schon in NRW seit einer Woche und wird ja auch für andere Länder diskutiert, dass das kommt. Wird das dann jetzt unter diesen Bedingungen vielleicht sogar begrüßt, weil die Situation einfach so schlimm ist?
Nee, vor allem Johanna Börgermann aus Nordrhein-Westfalen hat da sehr deutliche Worte gefunden.
Irgendwie setzt vor allem die Politik gerade Prüfungen und Wirtschaft vor die Gesundheit und die Fairness für unsere Schülerinnen und Schüler. Und das ist nicht tragbar.
Das wird in Rheinland-Pfalz allerdings anscheinend kontroverser diskutiert.
Die Hygienemaßnahmen müssen auf jeden Fall eingehalten werden und die Gesundheit steht natürlich an erster Stelle. Allerdings müssen wir auch bedenken, dass wenn wir jetzt von zu Hause aus Unterricht bekommen, nicht wirklich auf unsere Prüfungen vorbereitet werden können.
Miriam Weber hat mir erzählt, dass darüber ein Zwiespalt herrscht, also in der Landesschülerinnenvertretung, und daher dass Position der Landesschülerinnenvertretung die offizielle ist, dass man sich auch nicht die Zukunft verbauen wolle. Interessanterweise hat sie jetzt als Privatperson nicht in dieser politischen Position der Schülerinnenvertretung einen offenen Brief an ihre Schule geschrieben, mit der Bitte, die Schule nicht zu öffnen, weil dort die SchülerInnen nicht genug gehört worden wären und die Hygienemaßnahmen an der konkreten Schule auch ganz unmöglich umgesetzt werden können. Auch das ist eine Kritik, die man häufiger schon mal gehört hat. Und ich bin mir ja auch nicht sicher, wie man das jetzt sehen kann. Ist das also gut, dass schon auf der Schülerinnenebene, könnte man sagen, so politische Arbeit stattfindet, die auch Kompromisse zulässt? Oder leben wir in einer so stark ausgeprägten Leistungsgesellschaften, der schon die jüngsten Erwachsenen Angst um ihre Zukunft haben müssen, wenn sie nicht genug leisten, auch im Angesicht so einer Krise? Wie ist da dein Gefühl, deine Ansicht?
Erstens mit der Leistungsgesellschaft glaube ich schon. Also würde ich so sehen, dass die schon sehr stark ausgeprägt ist. Aber mein erster Impuls, was macht man jetzt in der Situation? Ist ja die Frage dahinter. Mein erster Impuls ist natürlich, okay, jeder soll es so machen, wie es gut funktioniert. Geht aber natürlich nicht, weil wir brauchen ja irgendwie ein einheitliche Abschlüsse, die überall anerkannt werden. Und darum denke ich, eigentlich finde ich, habe es ja auch schon beobachtet, jetzt über Wochen, man müsste das Schuljahr abbrechen. Also weil ich finde, weil die Ungerechtigkeiten und auch der Stress, der verbunden ist mit der ganzen Geschichte, einfach viel zu groß sind. Ich finde natürlich, das ist eine absolut radikale Lösung. Aber andererseits muss man sagen, ist diese Corona-Krise ja auch radikal. Ja. Also und
Das ist tatsächlich auch ein Vorschlag, der auch über den Weg läuft, wenn man zum Thema recherchiert, der aber immer abgeschmettert wird, nein, man verliert ja dann Lebenszeit. Also das Aufwiegen der Kritiker an dieser Position scheint dann sehr hart. Ich finde es allerdings sehr nachvollziehbar und finde auch die Art und Weise, wie das jetzt gelaufen ist, was man ja sieht, wie, sagen wir mal, effizienter oder wie überhaupt Unterricht stattfinden kann. Bei der eigenen Erfahrung bei uns ist das so halb-halb. Eine Schule bei uns ist ganz großartig, die andere ist fürchterlich. Aber wenn ich die VertreterInnen der SchülerInnen so höre, dann liegt da wirklich sehr viel im Argen.
So zumindest die Perspektive der Betroffenen. Markus, du hast aber auch die Sicht von Menschen eingeholt, die Erfahrung als Lehrkraft haben und die zu digitaler Bildung arbeiten und forschen. Wie sehen die das denn?
Ich muss jetzt mal sagen, es klingt am Anfang leider so, genauso.
Jeder macht eigentlich so ein bisschen das, was er kann. Und das, was er will und das, was mit seiner jeweiligen SchülerInnen-Klientel und Elternschaft und so weiter geht. Und was ich da vollständig vermisse, ist
ein Gesamtkonzept sollte da eigentlich noch kommen. Das ist Mirle Giag-Mahler. Sie leitet das Zentrum für LehrerInnenentwicklung an der Uni Köln und arbeitet vor allem zur Weiterentwicklung des Bildungssystems, auch maßgeblich unter digitalen Gesichtspunkten. Und da sind wir nach ihrer Aussage noch weit entfernt. Das zeigt die derzeitige Situation wohl deutlich.
Ein Modernisierungsstau von 2 Jahrhunderten ist schon gigantisch. Und der fällt uns gerade auf die Füße.
So. Das ist also der Grund, da haben wir es auch hier nochmal formuliert, direkt auf die Situation bezogen, erklärt das, warum es eben dieses Gesamtkonzept nicht gibt und die hält Jiak Mahler für wenig produktiv.
Ja, Kraut und Rüben halte ich tatsächlich nie für einen Gewinn, weil was für mich was anderes ist, als laborhaft etwas auszuprobieren, also zu experimentieren mit dem Ziel, agil agieren zu können. Das heißt, ich probiere mal verschiedene Dinge, ich lerne aus den Fehlern, die vielleicht auch passieren und dann kristallisiert sich das heraus, was jetzt für mich oder für uns an der Schule das Beste ist. Das ist ein geordneter Prozess. Den kennen Schulen auch nicht, weil es so ein Denken im System Schule nicht gibt.
Ich bin jetzt ein bisschen gestolpert, Markus, über diese krasse Aussage Modernisierungsstau von 2 Jahrhunderten, was Sie kurz zuvor gesagt hatte in dem Ton. Digitalisierung ist ja jetzt noch nicht so lange, sind ja nur ein paar Jahrzehnte. Meint sie also quasi, das gesamte Bildungssystem seit wirklich 2 Jahrhunderten müsste überholt werden?
Also was ich aus dem Gespräch mitgenommen habe, ist es so, dass das Schulsystem generell nicht sehr innovationsfreudig ist. Und dass das dazu führt, dass die Innovation im Digitalen, die jetzt wirklich sehr große Umbrüche hat, gar nicht beachtet werden kann, weil eben dieser Stau entsteht, sozusagen, weil man immer noch unterrichtet, also jetzt ganz platt gesagt, wie vor 200 Jahren, und dass deswegen jetzt alles zusammenkommt. Und jetzt kommt noch die Krise obendrauf und dann fällt das auf die Füße, wie sie gesagt hat. Ich habe auch mit Philipp Wampfler gesprochen, der in der Schweiz in Zürich als Lehrer arbeitet, aber auch dort an der Uni lehrt und sich auch als Autor um digitale Bildung kümmert. Der betreibt momentan zum Beispiel auch ganz interessant die YouTube-Reihe Digi-Fernunterricht, in der er verschiedene Tools zur Bildung vorstellt und beurteilt die Lage da ähnlich und sagt, das ist momentan auch aber eigentlich ganz natürlich so, dass erstmal sozusagen so ein bisschen das alles durcheinander geht und erklärt das am sogenannten SAMR-Modell, das digitale Transformationsprozesse, also nicht nur in Schulen, sondern generell umschreibt.
Das sagt eigentlich, wenn man Digitaltechnik in Lernprozessen einsetzt, dann findet zuerst Substitution statt und dann Augmentation, Modification und dann Redefinition. Also eigentlich am Schluss passiert was völlig Neues, wenn man Technik einsetzt und am Anfang versucht man, was man bisher gemacht hat, zu ersetzen.
Und momentan, nach diesen paar Wochen, befindet es sich noch ganz am Anfang. Die LehrerInnen, das Schulsystem versucht mehr oder weniger erstmal sozusagen zu ersetzen, dass man in die Schule geht. Was fehlt? Es gibt gar keine Neuentwicklung und dazu kommt man aber auch gar nicht erstmal im Stress.
Moment, kurzer Moment, ich muss kurz zwischen einhaken, weil was ich mir jetzt auch noch überlegt habe, man könnte ja doch sagen, dass diese Krise jetzt dazu führen könnte, dass eben diese ganzen Neuentwicklungen entstehen und dass man jetzt, sorry für jetzt diesen etwas abgedroschenen Spruch, dass man jetzt sagt, die Krise ist die Chance und da können wir jetzt gemeinsam was Neues auch im Bildungswesen entwickeln.
Na, im Prinzip ja, das würde sogar diesem Modell folgen. Also wenn wir das länger machen, kommen wir dann in die Phasen, wo was Neues passiert. Aber Philipp Wampfler fürchtet, dass es dazu eben nicht kommen wird, eben weil momentan nicht drüber nachgedacht wird, wie kann man diesen digitalen Unterricht besser machen, sondern darüber, wie kommt man möglichst schnell wieder zurück zum Status vorher, also Kinder gehen in die Schule.
Jetzt kommt so die Phase, wo man vielleicht so dieses Performing würde jetzt starten, dass man wirklich damit arbeitet und diese schrittweisen Eröffnungen der Schulen, denke ich, die lähmen das so ein bisschen. Die Motivation ist jetzt nicht mehr voll da, wenn man jetzt wüsste, okay, wir machen das jetzt noch bis nächstes Frühjahr, dann würde man ganz anders da rangehen und jetzt ist es wie klar, es ist einfach mal eine Notlösung gewesen und das wird auch vorerst so bleiben. Da ist jetzt für mich so ein bisschen die Energie raus bei vielen Leuten.
Also auch in dieser Hinsicht, weil also abgesehen von den sowieso krassen Gesundheitsbedenken, kann man die Öffnung als kontraproduktiv sehen. Und ich will auch das Wort gemeinsam kurz aufgreifen. Jiak Mahler sieht darin tatsächlich eine Chance, eine Entwicklung nicht nur von digitalen Werkzeugen, sondern auch, dass sich generell etwas ändern könnte. Ich hatte mit Jiak Mahler in unserem Gespräch auch über den Generationenkonflikt eben gesprochen, den die SchülerInnen ja beklagt hatten und dann gefragt, also wenn sich die LehrerInnen im Digitalen nicht so gut zurechtfinden, aber die SchülerInnen da affiner sind, könnte man das dann nicht eben, wie du gesagt hast, gemeinsam erarbeiten? Und klar, das gibt es in der Bildungsarbeit theoretisch auch schon sehr lange als Konzept.
Der Gedanke ist Richtung professionelle Lerngemeinschaften. Das bedeutet, dass ich nicht mehr als Lehrkraft das Verständnis habe, ich vermittle ein Wissen, das ich habe und das andere nicht haben. Die Zeiten sind ja auch längst vorbei. Ja, Wissen ist irgendwie überall. Sondern was kann ein modernes Verständnis von Lehrkraft sein? Eine Lernbegleiterin, ein Lernbegleiter zu sein, der mit Schülerinnen und Schülern zusammen Inhalte erarbeitet oder, wie Sie eben vorgeschlagen haben, auch gerne methodische oder eben technische Dinge erarbeitet.
Würde ich sagen, ist bitter nötig nach allem, was wir jetzt gehört haben. Würde aber auch sagen, dass das schon vor der Krise immer wieder vorgeschlagen worden ist, wenn man ja schon lange festgestellt hat, dass da Lehrer und SchülerInnen auf ganz unterschiedlichem Niveau unterwegs sind.
200 Jahre Innovationsstoff.
Ja, aber noch was anderes. Ja. Wenn wir hier von Plattformen sprechen, das klingt ja immer so, also dass man zur Wissensvermittlung einfach nur jemand braucht, der ein Wissen von A nach B bringt sozusagen. Ja. Also in dem Fall dann jetzt technisch vermittelt. Aber das ist ja nicht so, das wissen wir auch. Denn wir wissen ja, dass Schule noch viel, viel mehr ist. Also ich denke, da ist es auch so eine Herzenssache.
Es ist halt vor allen Dingen auch ein sozialer Raum, wo miteinander stattfindet, ein Lebensraum, wie es die SchülervertreterInnen mir gegenüber auch formuliert haben. Das ist in der Tat auch ganz wichtig.
Wenn die Beziehung mit den Schülerinnen und Schülern nicht stimmt, findet kein Lernen statt. Das heißt, die Beziehungsebene nicht zu adressieren, ist keine Option.
Und das ist aus Studien zur Pädagogik auch längst bekannt, dass Lernen besser funktioniert, wenn die soziale Beziehung auch da ist, hat mir Jiak Mahler erklärt, die es auch ein Unding findet, wenn jetzt einfach nur sozusagen Unterrichtsmaterialien übergeben werden, also transportiert letztlich, und die Kommunikation darüber, wie es zum Beispiel den SchülerInnen gerade geht, ganz außen vor bleibt.
Da wir ja, sage ich mal, nicht flächendeckend Technologien einsetzen, die das ermöglichen, Beispiel Zoom, das ermöglichen würde ja zumindest irgendwie Gesichter zu sehen, wie jemand gestikuliert, wie jemand drauf ist. Jetzt nach den 6 Wochen kann ich sagen, ich sehe sehr gut, wie meine Kolleginnen und Kollegen drauf sind und wie die sich fühlen, auch bei Zoom mittlerweile. Das geht ganz fix. Ja? So, und das wird ja alles per E-Mail-Übermittlung nicht genutzt. Und das stellt im Moment die Schülerinnen und Schüler aus meiner Sicht vor eine unhaltbare Situation und die Eltern natürlich auch.
Und das haben ja, wie gesagt, die SchülervertreterInnen im Gespräch auch gesagt, da gibt es eine große Lücke und sie würden sich eigentlich wünschen, dass da auch etwas gemacht wird.
Okay, einerseits ja, andererseits, weißt du, gerade du hast, wo wir bei Zoom sind, hier in einer letzten Sendung darüber gesprochen, dass es eben auch so einen Datenschutzskandal bei Zoom gibt. Und das ist ja nur ein Beispiel dafür, dass man auch über die Plattformen generell sprechen muss. Wird da auch diskutiert in diesem schulischen Bereich, also welche Anbieter es überhaupt gibt und wie die Datenschutzbestimmungen sind und so weiter?
Also einerseits ja, es gibt dazu Überlegungen und in Gesprächen haben alle InterviewpartnerInnen auch immer wieder betont, das spielt eine wichtige Rolle, sollte es. Denn andererseits scheinen die, das ist zumindest mein Eindruck aus den Gesprächen, in der derzeitigen Situation so ein bisschen hinten anzustehen. Oder ich versuche es mal positiver zu formulieren, so hat es mir Jiak Mahler erklärt, das Lehrpersonal muss das verantwortlich entscheiden, sich dabei aber auch auf den Rat von ExpertInnen verlassen müssen. In ihrem Fall, wir haben das Interview zum Beispiel auch über Zoom geführt, die Experten der Uni haben halt gesagt, das ist schon okay, dass man das machen kann, dann verlässt sie sich darauf. Ich habe auch mit Philipp Wampfler über Schulsoftware gesprochen und es gibt ja auch da diesen Konflikt, den man fast überall anders im Digitalen auch kennt. Es gibt so freie Software, die Datenschutz von Grund auf mitdenkt und offen gestaltet ist, und dann gibt es die Angebote von Großkonzernen wie Microsoft oder Google, die zumindest als Firmen ja jetzt nicht gerade im Ruf stehen, große Privatfernfreunde oder von Offenheit zu sein. Und das ist auch nicht der einzige Kritikpunkt.
Die Argumente, die dagegen sprechen, dass man sich abhängig macht, dass man da auch die Kinder eigentlich an diese fast Monokultur oder sehr, wo kleine Anbieter und der ganze Open-Source-Gedanke keine Verankerung mehr haben, diese Argumente, die kenne ich, die finde ich auch wichtig. Aber wenn wir so an den Berufsalltag denken und wie schwierig es oft auch ist, gerade für Menschen, die sich nicht so in ein informatisches Denken, in ein Plattformdenken einfühlen können, dann sind halt diese großen Produkte schon sehr reizvoll. Das macht für Schulen schon sehr attraktiv, wenn man das im Moment einfach so als out of the box eigentlich verwenden kann.
Und das ist leider die Situation gerade. Es muss ja irgendwas passieren. Es ist kaum Zeit, das dann sozusagen im Gefühl wahrscheinlich auch noch mitzudenken. Und auch das ist eben eine Konsequenz des politischen Versäumnisses, Bildung nicht schon längst digital mitgedacht zu haben.
Okay, aber jetzt ist die Frage, wie kommen wir da wieder raus oder sagen wir mal auch kurzfristig wieder raus?
Na, 2 Sachen eigentlich. Also einerseits konkret einfach machen und andererseits langfristig an Konzepten arbeiten. Philipp Wampfler ist zum Beispiel Fan davon, ermutigt LehrerInnen einfach loszulegen.
Man muss auch nicht warten, bis irgendwas schon einprogrammiert ist. Also man kann auch mit den einfachsten Etherpads, das sind so Dokumente, die man gemeinsam füllen kann, da kann man sehr, sehr wirksame Lernprozesse initiieren und da muss man nicht irgendwie auf ein großes, fertiges, geschliffenes Produkt warten, um das zu machen.
Mirle Jiak Mahler sieht das ähnlich, aber auch anders, weil einerseits findet sie wichtig, dass man überhaupt das macht, dass es fortentwickelt wird, aber andererseits sollte dabei nicht aus den Augen verloren werden, auch wirklich tragfähige Konzepte zu schaffen und nicht nur zu machen. Das heißt, nicht einfach nur werkeln und dann darauf vertrauen, naja, nach der Krise machen wir dann mal die große Evaluation.
Wenn wir jetzt nicht anfangen, die Dinge auch genauestens anzugucken und zu begleiten, dann werden wir das nicht plötzlich nach der Krise. Also ich habe schon ein Problem damit, was ist nach der Krise? Also wann ist das? Wann ist dieser Cut? Wann haben wir plötzlich Zeit, uns auf drauf gucken? Also ich schlage vor, wir machen permanent und gucken permanent drauf.
Aber immerhin, trotz der schlechten und sagen wir bedenklichen derzeitigen Situation, ist Tijaak Mahler noch guter Dinge und in der Lage, sich eine Schule der Zukunft vorzustellen, die sich tatsächlich vielleicht aus der heutigen Lage entwickeln könnte.
Das sind in Quartieren angelegte Bereiche, wo lebenslanges Lernen angedacht wird. Wo Menschen in die Quartiere kommen, die Schüler kommen an manchen Tagen, an anderen Tagen kommen sie auch nicht, weil sie zu Hause arbeiten. Sie sitzen in kleinen Gruppen, sie sitzen mit Lehrkräften zusammen, da sind Sozialpädagogen, da sind Psychologen, da sind Handwerker, da sind Ingenieure, da sind Informatiker. Ich kann das Bild immer weiterspinnen.
Und das finde ich tatsächlich sozusagen also eine schöne Erfahrung und auch einen positiven Effekt, dass man diesen Optimismus doch noch mitnehmen kann, den auch ich so ein bisschen mitgenommen habe, dass es, obwohl es jetzt gerade so schlimm klingt, wir vielleicht dazu kommen, mal dieses starre Schulgerüst und die damit verbundene ausschließliche Präsenzkultur zu hinterfragen. Und das ist ja dann ganz interessant, weil das ist ja auch eine Diskussion, die wird gerade in der, ich sag mal, normalen in Erwachsenenarbeit geführt. Diese Diskussion um, muss man da sein, kann man vielleicht im Homeoffice bleiben, die wird da ein bisschen anders geführt, aber kommt zu einem ähnlichen Schluss, nämlich man könnte es vielleicht mal überdenken und jetzt ist eine Gelegenheit, dran zu arbeiten. Also vielleicht, ich möchte nochmal dein Wortbild bemühen, vielleicht doch ein kleines bisschen Krise als Chance.
Ja, aber ich muss sagen, was Mirle Tijaak Mahler sagt, spricht mir echt voll aus dem Herzen. Also es ist so eine Art individuelles Lernen und trotzdem in der Gruppe. Also das finde ich klingt super. Im Moment, wenn wir auf die jetzige Zeit hier gerade gucken, sage ich mal, ich persönlich bin froh, keine schulpflichtigen Kinder mehr in der Familie zu haben. Ich beneide niemanden, muss ich ehrlich sagen. Klingt jetzt ein bisschen ignorant und darum sage ich es mal anders. Wir haben tatsächlich dringenden Handlungsbedarf, würde ich sagen.
In der Tat.